sind noch Plätze frei, ganz vorne. Als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel, wie eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es waren aber Juden zu Jerusalem wohnend, gottesfürchtige Männer aus allerlei Volk, das unter dem Himmel ist. Da nun diese Stimme geschah, kam die Menge zusammen und wurden bestürzt, denn es hörte ein jeglicher, dass sie mit seiner Sprache redeten. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen untereinander: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn ein jeglicher seine Sprache, darin wir geboren sind, Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien, und in Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und an den Enden von Libyen bei Kyrene und Ausländer von Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie mit unseren Zungen die großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber und sprachen einer zum anderen: Was will das werden? Die anderen aber hatten sie ihren Spott und sprachen: Die sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf, erhob seine Stimme: Ihr Juden, liebe Männer, und alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, das sei euch kundgetan. Und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Diese sind nicht trunken, sondern das ist, was durch den Propheten Joel zuvor gesagt ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott: Ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll selig werden. Und dann spricht er von Jesus und schließt mit den Worten: So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christus gemacht hat. Da sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir tun? Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollen das Wort betrachten, mit dem der Petrus seine gewaltige Pfingstrede geschlossen hat. So wisse nun, Apostel 2, Vers 36, nicht? So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christus gemacht hat. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Jetzt habe ich mich die ganze Woche darauf gefreut, wenn wir heute Morgen singen, dieses strahlende Pfingstlied: Schmück das Fest mit Maien, lasset Blumen streuen, zündet Opfer an. Es muss einer schon sehr stimmlos sein, wenn er da nicht mitsingt, nicht? Jede Zeile ist da voll strahlendem Jubel. Schmückt das Fest mit Maien, lasset Blumen streuen, zündet Opfer an. Jetzt könnte ich mir denken, dass Sie heute Morgen bei diesem mehr als trüben Pfingsttag eigentlich gar nicht in so einer jubelnden und strahlenden Stimmung sind,
Vielleicht hatten sie auch große Pläne, die Oma zu besuchen oder was diesen Camping zu besuchen, und nun ist alles ins Wasser gefallen. Und da haben sie das Gefühl, na ja, das ist auch so ein bisschen kirchliche Übertreibung, dieser Pfingstjubel zündet Opfer an. Da möchte ich Ihnen sagen, das kann ich verstehen, nicht? Mir ist auch ein bisschen schwer ums Herz, wenn ich an den Regen und die vielen Jungs draußen denke, für die ich verantwortlich bin. Aber ich möchte Ihnen doch sagen, dass in dem Falle, wir miesepetrig sind, das Lied strahlend, das Lied richtig liegt und wir verkehrt. Das Lied den richtigen Ton hat, die strahlende Lied, und wir langweiligen Leute den verkehrten Ton. Denn tatsächlich ist das was ganz Großes, was da an Pfingsten verkündigt wird. Dass Gott seinen Geist, ich sage es geheimnisvoll, die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit, seinen Geist in die Welt gegeben hat. Sind es zu groß, wenn man sich, wird einem deutlich, wenn man sich klar macht, was es für Geistesmächte in der Welt gibt. Die Welt wird ja von Geistesmächten regiert. Da gibt es für uns alle sehr nahe den Geist der öffentlichen Meinung, den sogenannten Zeitgeist. Wie kann der gewaltsam sein und gefährlich und gemein, ja, der Zeitgeist? Gemein. Oder da sind Geistesmächte von unten. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass es Dämonen gibt. Geistesmächte aus der Hölle, die Menschen verblenden. Das sind Mond für den Edemakäse ansehen, Anstreicher für den Retter der Welt und so, nicht? Dass sie Menschen verblenden, in Verderben hineinreißen, ganze Völker. Unheimlich dämonische Mächte, die immer mehr aufbrechen, je mehr die Welt ihrem Ende entgegengeht. Oder da ist unser eigener Geist. Wissen Sie, wo er nicht da ist, ist es schlecht, nicht? Dummheit ist, eine Gottesgabe soll sie nicht missbrauchen, Dummheit ist eine quälende Sache für die, die sie nicht haben. Wo der Geist, der Menschengeist fehlt, ist es schlecht. Aber wo er da ist, ist es gefährlich. Denken Sie, dass die Bibel mal sagt, hütet euch vor eurem Geiste. Hütet euch vor eurem Geiste. Leute mit Köpfchen, bitte seid vorsichtig euch selber gegenüber. Ich könnte noch lang fortfahren, so von den Geistesmächten, die der Welt sind, zu reden. Und wissen Sie, da ist es doch einfach eine wunderbare Botschaft zu hören, so der Geist des lebendigen Gottes ist in der Welt. Die dritte Person des dreieinigen Gottes, der Heilige Geist, ist hier am Wirken. Keine Macht der Welt kann den Heiligen Geist aus der Menschenwelt mehr verdrängen. Er ist da. Und jeder kann ihn kriegen. Und wenn er noch so gebunden wäre an dämonischen Mächten und wenn ihm eigenen Geist noch so mangelte, jeder kann den Heiligen Geist kriegen. So eine wundervolle Botschaft. Sie können mich fragen, was habe ich davon, wenn ich einen Heiligen Geist habe? Also ich habe in letzter Zeit einige Evangelisationsreisen gemacht. Etwas reichlich viel, ich gebe es zu, ich habe mich übernommen. Meine Jugendarbeit kommt zu kurz. Aber auf diesen Reisen bin ich da und dort im Inland und Ausland auf so ein paar Menschen gestoßen, denen man einfach beim ersten Wort anspürte, dass der Geist Gottes sie geprägt hat. Ich denke, so einen alten Fischer, der in Leer am 1. Mai in einer riesigen Versammlung eine Gebetsgemeinschaft leitete, der Kerl erschreckt mit seinem pergamentenen Gesicht. Und dann jedes Wort, das der sagte, das haute hin, so sagt man es nicht. So denke ich an ein paar Leute, die ich traf, die vom Geiste Gottes geprägt waren. Sehen Sie, dieser Geist Gottes will Menschen schaffen nach dem Willen und Bilde Gottes. Und lassen Sie mich heute Morgen einmal davon sprechen, wie der Geist Gottes Menschen prägt. Wie der Geist Gottes Menschen prägt. Ich muss eben sagen, man sagt von Leuten oft, die haben Charakter oder einen guten Charakter. Das ist ein dummes Wort. Charakter ist ein griechisches Wort und das heißt eigentlich der Abdruck eines Siegels. Charakter an sich, ich sage noch gar nichts, wenn nicht gesagt wird, was denn für ein Siegel ist. Verstehen Sie? Was das noch für ein Siegel ist. Der Geist Gottes gibt Charakter. Er ist ein Siegel, das Menschen prägen will. Wie der Geist Gottes Menschen prägt. Ich will drei dazu sagen. Unser Text spricht nämlich davon und sagt uns drei Dinge. Das erste ist dies, der Geist Gottes schafft gedemütigte Herzen. So prägt der Geist Gottes Menschen, Kinder. Es gibt so einen großen Irrtum unter uns, es gibt so eine Bewegung, dass man meint, der Geist Gottes, der mache Enthusiasten oder brüchte Leute, ach, das ist dummes Zeug. Der Geist Gottes macht gedemütigte Herzen, das muss ich Ihnen zeigen. Als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Was war das für eine beneidenswert liebliche Gemeinschaft? Wenn bei uns in Deutschland drei Leute zusammen sind, haben sie Krach, nicht? Oder bilden zwei Parteien? Ja, was war das für eine schöne Gemeinschaft? Einmütig beieinander, verschiedensten Typen. Und da geschah es. Der Geist Gottes bricht aus der anderen Dimension, aus der Welt Gottes herein. Den Geist Gottes kann man nicht sehen, aber er kann sich manifestieren in Symbolen. Feuer flammen über den Häuptern der Jünger. Ein schreckliches Sturmesbrausen, das beinahe die ganze Stadt erfüllt. Dass Jünger, die bisher schüchtern waren, auf einmal hinstehen und großer Vollmacht, als hätten sie 7 Jahre ein Prägeseminar besucht. Oder umgekehrt. Von Jesus zeugen. Das sind so Zeichen, dass auf einmal Leute verschiedensten Sprachgebiete auf einmal alle verstehen können. Es sind so äußere Zeichen, mit denen sich der Geist Gottes manifestierte. Das gab natürlich eine große Aufregung. Und diese Aufregung wurde dann im Lauf der Geschichte von außen nach innen verlegt, in die Gewissen, als der Petrus nun aufstand und seine große Rede hielt. Stellen Sie sich mal vor, da haben sich 3000 Menschen bekehrt. Das möchte ich mal erleben. Überhaupt schon, dass 3000 Menschen da wären, nicht? Was haben wir alles für kleine Kirchen? Wir rechnen gar nicht mit dem Wirken des Heiligen Geistes, nicht? Mit so einem kümmerlichen Sälchen fangen wir ja an, nicht? Und da sind Tausende und 3000 bekehren sich. Ich würde so hoch springen, wenn ich erführe, dass ein Mensch hier sich von Herzen bekehrt in diesem Gottesdienst und sein altes Leben hinter sich wirft und glaubt an den Sohn Gottes. Oh, das muss eine Predigt gewesen sein. Das Thema dieser Predigt war ganz eindeutig: Jesus ist der Sohn Gottes und der Heiland der Welt. Und die Predigt schloss mit diesen Worten. Ich wünschte, Sie können den Satz neu auswendig. So, wisse nun das ganze Haus Israel gewiss. Petrus wusste nicht, dass die Heiden sogar eingeschlossen sind. Wir können sagen, so wisse nun alle Welt gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christus gemacht hat. In diesem Schlusssatz des Petrus ist ein Nebensätzchen. Und dieses Nebensätzchen, von dem heißt es im nächsten Vers, da sie das hörten, das Nebensätzchen, ging's ihnen durchs Herz. Das Nebensätzchen war das Sätzchen, ihr habt Jesus gekreuzigt, den ihr gekreuzigt habt. Das ging ihnen durchs Herz. Meine Freunde, wenn mir was durchs Herz geht, dann sterbe ich. Das verträgt der stärkste Mann nicht. Wenn ein Schwert oder ein Dolch durch mein Herz gestoßen wird oder ein Speer, dann ist es aus. Da ging's ihnen durchs Herz. Das Wörtlein, du hast Jesus gekreuzigt, du hast Jesus gekreuzigt, kann ein Dolch sein, der durchs Herz fährt. Und dann stirbt was, eine ganze Menge, dann stirbt der alte Mensch, dann sterben unser Hochmut und unsere Selbstgerechtigkeit. Meine Freunde, wir sind von Natur schrecklich hochmütig. Ich habe jetzt 8 Tage da in so einer Kleinstadt im Hotel gewohnt, wo abends so Reisende ankamen. Und dann habe ich mich immer so ein bisschen amüsiert, wenn ich beim Abendessen saß. Jeder kam rein wie ein Pascha mit 7 Rosswagen. Er hat mindestens 300 hinter sich, nicht wahr? Und so. Müssen wir beobachten. Und wenn Damen dabei waren, die Gräfin ist gar nichts dagegen. Nicht? Da habe ich gedacht, nicht wahr? So kreuzen wir mit voreinander auf. Immer. Distanz, bitte, jetzt komme ich. Ach, und lieben Freunde, wo man es nicht so ganz plump macht, weil man ein bisschen gute Erziehung genossen hat, da ist doch im Grunde dieser blöde Hochmut. Und wissen Sie, und die christlichste Oma hier, die jede Predigt über Römer 3 erträgt, wir sind allzumal Sünder, denkt doch heimlich, wenn die Jugend so wäre wie ich, dann stände es doch besser in Westdeutschland. Nicht? Denken Sie nicht so. Ach, wir sind schamlos hochmütig, sind wir. Alle miteinander, das ist das Wesen unseres Herzens. Und du hast Jesus gekreuzigt. Gottesmörder! Du hast den Sohn Gottes gekreuzigt mit deinem Hochmut und deinen Sünden und deinen schmutzigen Dingen. Du hast ihn gekreuzigt. Das kann zum Dolch werden, der unser Herz durchbohrt. Da ging es ihn durchs Herz. Und wenn das einmal durchgegangen ist, dann stirbt der Hochmut. Da kriegt man ein gedemütigtes Herz. Das macht der Heilige Geist. Ohne Heiligen Geist könnte 10-mal gehören, ja, ich habe Jesus gekreuzigt, geht nicht an. Sehen Sie, es waren nämlich damals in Jerusalem eine Menge Leute, die waren zum Pfingstfest gekommen. Also, die hatten die Juden dann auch so eine Art Pfingstfest. Und als der Petrus von Jesus sprach, dass er gekreuzigt ist, da haben die gedacht, naja, das geht mich nichts an. Wir waren da nicht dabei. Wir haben damals nicht mitgebrüllt, kreuzige ihn. Es ging so, wissen Sie, von einem Mann, den ich mal hörte, da war ein Gottesdienst in so einer Dorfgemeinde, der Pastor hat gewaltig gepredigt, alles war tief berührend, alles heulte, nur ein Mann heulte nicht. Und da fragt einer, warum heulen Sie denn nicht? Da sagt er, ich bin nicht aus der Gemeinde hier. Nicht mehr. So, das geht mich nichts an, nicht? Das geht mich nichts an. So standen viele Leute hier und sagten, wir waren damals nicht dabei vor dem Pilatus, wie sie schrien, kreuzigen, kreuzigen. Wir haben auf Golgatha dann nicht mitgebrüllt, bist du Gottes Sohn, schreit herab. Es geht uns nichts an. Und so denken die meisten Menschen heute. Jesus gekreuzigt, an sich ist mir egal, ob wir das gemacht haben, sie Juden gemacht. Nicht, ich doch nicht. Ich doch nicht. So denkt doch der Mensch von euch, was geht nicht, dass anders vor 2000 Jahren eine gehängt wurde, bin ich doch nicht schuld dran. Und nun sage ich Ihnen, der Geist Gottes ist stark, Gott sei Dank. Und ich erlebe es und habe es in den letzten Wochen gewaltig erlebt, dass der Geist Gottes einen Menschen vor das Kreuz Jesu stellen kann, dass er nicht mehr ausweicht und fragen muss, wer hat dich so geschlagen? Und dann darf er nicht weg, bis er die Antwort findet. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erregt, das Elend, das dich schlägt und das Betrübte macht er hier. Ich habe mit meinen Sünden den Heiland gekreuzigt. Das ist das Tor zum Leben, diese Demütigung. Dass ich vor Jesu Kreuz stehen bleiben muss, weil der Heilige Geist mich festhält und muss sagen, ich habe Jesus gekreuzigt. Kein anderer. Mit meinen Sünden habe ich den Heiland gekreuzigt. Jeder Stachel einer Dornenkrone ist einer meiner Sünden. So kriegen die vom Geist geprägten Menschen ein gedemütigtes Herz. Sie werden klein in ihren eigenen Augen. Und meine Freunde, das ist merkwürdig. Leute mit einem gedemütigten Herzen werden eigentlich sehr angenehm. Hochmütige Leute sind schrecklich unangenehm. Auch wenn wir es selber sind, aber wir finden es bei anderen schrecklich unangenehm, nicht wahr? Wenn da einer so aufgeblasen kommt, dann ist gar nichts dahinter. Man hat das Gefühl, ich möchte reinstechen wie Luftblase, so nicht? So unangenehm einfach. Leute, die Gott gedemütigt hat unterm Kreuz Jesu. Ich habe einen Heiland gekreuzigt. Gedemütigt Herzen, die werden barmherzig, die werden freundlich. Die haben gleichsam einen göttlichen Wohlgeruch. Die brauchen ein biblisches Wort. Einen göttlichen Lebens- und Wohlgeruch. Aber nun ein zweites. Wie der Geist Gottes Menschen prägt. Das erste war, sage ich, er macht gedemütigte Leute. Das zweite, zweiter Teil, nicht? Zweiter Teil. Wie der Geist Gottes Menschen prägt, er stellt ihnen Jesus in die Mitte. Jesus in die Mitte. Also kommen wir nochmal zu der Pfingstgeschichte zurück. Stellen sich vor, Feuerzungen über den Köpfen, ein schreckliches Brausen, das durch Magen und Bein geht und an Berg Sinai damals erinnert, wo der Berg auch rauchte und brauste. Das gab Aufregung. Die Leute strömen zusammen. Wie bei uns auch, wenn irgendwo Auto ganz geknietscht und dann hört man Blechknallen, nicht? Dann rennt immer alles zusammen und die erste Frage, was ist los? Was ist los? Die Leute strömen in Jerusalem zusammen und sagen, was ist los? Was ist los? Na, natürlich drängte sich vor allem alles um diese Männer mit den Feuerflammen. Was ist denn los? Und die Kerle sagten das nicht. Die sprachen einfach immerzu von Jesus, wie der am Kreuz gestorben ist, wie Sünder hier selig werden können. Und da wurden die Leute verdrießlich. Die einen sagten, ach, Mensch, die sind ja betrunken. Ich glaube, dass diese Gäste, nicht, der deutsche Autofahrer sich zugelegt hat, dass die so alt ist, dass die schon kein zu Abe gesagt hat, so nicht, die sind ja betrunken. Und die anderen waren verstört und sagten, was ist denn los? Und so gab es also eine beachtliche Verwirrung, bis doch Petrus, natürlich Petrus, nicht, mit seiner gewaltigen Stimme sich Ruhe verschaffte. Hört mir mal her! Und nun hielt er eine Rede. Und die Rede, die fing genauso an, wie die Leute das von ihm jetzt erwarteten, dass er nämlich mal sagte, was los ist. Dass er endlich erklärt, was los ist. Er sagte, was los ist, wie soll ich sagen? Gott hat den Heiligen Geist bereitgestellt für jedermann. Sehen Sie, wie der Petrus heute gelebt hätte, dann hätte er vielleicht so geredet. Liebe westdeutsche Bürger, unser Wirtschaftskapitän Erhard hat vor einiger Zeit von einem Jedermann-Programm gesprochen. Und wenn ihr Plakatsäulen lest, dann werdet ihr sehen, dass heute jede der Parteien Wohlstand für Jedermann verkündigt. Jedermann-Programm. Nun hat Gott auch ein Jedermann-Programm. Er hat den Heiligen Geist bereit für jedermann, für Sünder und Gerechte, für Alt und Junge, für Dumme und Kluge, für Männer und Frauen. Jedermann-Programm Gottes. So hätte Petrus vielleicht heute geredet. Nun, er lebte nicht in unseren Wunderzeiten, er lebte in einem Volke, das mit der Bibel des Alten Testaments lebte. Und darum hat er es etwas anders gesagt. Darum knüpft er an der Verheißung aus dem Propheten Joel an und sagt, erinnert euch, der Prophet Joel hat gesagt, so spricht der Herr, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Menschenwesen. Und das hat sich jetzt erfüllt. Gottes Jedermann-Programm. Jeder, der genug hat an seinem eigenen Fleischeswesen, an seinem eigenen Geist, an dem Geist der Welt, der Hunger bekommt nach Leben aus Gott, darf es haben, der Geist Gottes ist in die Welt gegeben. Soll keiner sagen, ihr könnt das nicht kriegen. Der Geist ist in der Welt. Gottes Jedermann-Programm. Sehen Sie, das hat Petrus so erklärt. Und nun hätte er ja ein Thema für seine Predigt gehabt, und hätte er so weitermachen müssen, nicht? Was ist nur der Heilige Geist? Erstens, der dritte Artikel, ich glaube, so haben wir ja alle gelernt, nicht? Da hätte er weitermachen sollen. Stattdessen, was macht der Petrus? Er bricht hier, lesen Sie mal Apostel 2, heute Mittag regnet es doch, Sie können nicht raus, Apostel 2, lesen Sie mal die Rede. Er bricht plötzlich futsch ab, kein Wort mehr vom Heiligen Geist und fängt an, von Jesus zu reden.
Petrus, möchte ich sagen, eine Pfingstpredigt, die muss vom Heiligen Geist handeln, von A bis Z.
Nein, 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 sagt der Petrus. Ich habe eben erklärt, was los ist, aber meine Predigt handelt von Jesus. Und da macht er deutlich, was in seinem Herzen ist, was wirklich interessant ist, was für die Welt bedeutungsvoll ist. Jesus, der Sohn Gottes, für Sünder am Kreuz geopfert und auferstanden von den Toten. Hier wird deutlich, wie Jesus im Mittelpunkt des Lebens von Petrus ist. Lesen Sie mal später einen Brief. Da hat er einen Brief geschrieben, zwei sogar. Und da hat er allerhand Ratschläge an die Gemeinde. Aber wenn Sie nachlesen, da kommt dauernd Jesus. So etwa, wir sind nicht klugen Mythen gefolgt, als wir an ihn glaubten. Wir haben es einfach gesehen, er ist der Sohn Gottes und so. Meine Freunde, es gibt also zweierlei Christen. Es gibt Sonne und Sonne. Wir pflegten zu sagen, von Sonne gibt es mehr. Es gibt Christen, die glauben auch an Herrgott und an Christus. Christus sagen sie. Die glauben auch an Herrgott und an Christus. Das ist eine schöne Sache. Und der liebe Gott wird sich schrecklich freuen, denke ich. Aber im Übrigen haben sie ihr Leben getrennt davon. Was hat Jesus zu tun mit meiner Ehe? Was hat Jesus zu tun mit meinem Mädel? Was hat Jesus zu tun mit meinem Portemonnaie? Was hat Jesus zu tun mit meinem Geschäft? Was hat Jesus zu tun mit meiner Steuererklärung? Was hat Jesus zu tun mit meinem Theaterbesuch und meinen Vergnügungen? Verstehen Sie? Man glaubt auch, das ist so typisch hier, man glaubt auch an Herrgott und an Christus. Achten Sie darauf, dass man hier Herrgott und Christus sagt. Und dann gibt es Leute, die sind in die Gewalt des Heiligen Geistes geraten. Und die glauben nicht auch an Herrgott und Christus, sondern Jesus ist der Mittelpunkt ihres Lebens geworden. Und ich wünsche ihnen, dass sie solche Geisteschristen würden. Wissen Sie, diese Geisteschristen wissen, warum Jesus im Mittelpunkt ihres Lebens steht. Hier steht es angedeutet, er hat Jesus seinem Herrn und Christ gemacht. Ich kann das nicht lange erklären, ich will nur sagen, in Jesus habe ich alles, was ich brauche. Brauche ich Trost? Ich brauche Trost. Es kann keiner trösten wie mein Heiland. Brauche ich Freude? Ich brauche Freude. Es kann keiner so überschwänglich erfreuen wie Jesus. Brauche ich Führung? Unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein. Brauche ich Vergebung? Oh, was brauche ich Vergebung? Da sünden Sie auch. Er ist der hohe Priester, der mit seinem Blut in mich reinwaschen kann. Der mich versöhnt durch das Opfer seines Leibes. Brauche ich Kraft? Meine Freunde, er ist der Starke, der die Hölle bezwingt und gibt mir alles, was ich brauche, zu überwinden. Was ich brauche, habe ich an Jesus. Darum sagen die Geisteschristen, Jesus ist im Mittelpunkt meines Lebens. Und nun soll alles von ihm regiert werden. Meine Freuden und meine Leiden, meine Feste, und mein Familienleben und mein Portemonnaie und alles soll von Jesus regiert werden. Er ist im Mittelpunkt. Er ist die Achse, um die das Rad meines Lebens schwingt. Christen sind wie ein Kompass. Kompass rückt das Ding, nicht? Die Nadel geht immer nach Norden. Immer nach Norden. Einseitig. Also blödsinnig einseitig, so ein Kompass. Aber so sind Christen, die vom Heiligen Geist geprägt sind. Sie können mit ihnen reden und einmal sind sie bei Jesus angelangt, nicht? Was auch denkt, auf einmal reden sie von Jesus. Die Nadel ihres Herzens geht immer auf den Mann von Golgatha, auf ihren Erlöser und König. Wie der Geist Gottes Menschen trägt, er macht Jesus zum Mittelpunkt ihres Lebens. Und lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Neulich sagte jemand, das heißt immer bei Ihnen kurz ein Drittes. Das sage ich zum Trost nicht, weil Sie jetzt müde sind und ich Ihnen den Mut nicht nehmen will, aufs Dritte noch anzuhören. Wie der Heilige Geist Menschen trägt, er macht gedemütige Leute, er stellt Jesus im Mittelpunkt und der Heilige Geist macht hochgemute gewisse Leute. Hochgemute gewisse Leute. Ab und zu packt mich so ein Schrecken, Sie wären jetzt abgekämpft und könnten mir nicht mehr zuhören. Trösten Sie mich eben nicht, dass Sie den dritten Teil aufnehmen können. Der Heilige Geist macht hochgemute gewisse Leute. So wisse nun das ganze Volk gewiss, dass Gott diesen Jesus zum Herrn gemacht hat. Gewiss. Meine Freunde, ich habe mal eine merkwürdige Entdeckung gemacht. Seitdem die Pfingstgeschichte erzählt wird, kommt in der weiteren Teil der Bibel das Wörtlein Gewiss und Gewissheit dauernd vor. Seit Pfingsten. Der Heilige Geist hat es mit Gewissheit zu tun. Und das hat David schon vorausgesehen. Gib mir einen neuen Gewissenheit. Christen, die den Geist Gottes bekommen, sind fantastisch gewisse Leute. Die Welt, die nichts weiß, muss dauernd diskutieren. Das ist das Ungemütliche an Christen, dass sie eigentlich aus Diskussionen raus sind. Sie haben was, da ist es. Haben Sie eine Sicherheit, brüllt mich letzte Woche einer an. Sag Gott sei Dank. Ich wäre ja töricht, das nicht zuzugeben. Das macht die Welt nervös. Darum werden die Geisteschristen nicht sehr geliebt. Weil sie einerseits gedemütigte Leute sind und daneben ganz gewisse hochgemute Leute. Eine merkwürdige Mischung. Und wenn ich jetzt mir die vorstelle, diese Menschen, an die ich am Anfang dachte, der Geist Gottes geprägt ist, gedemütigte Herzen, mit einer Gewissheit, die auf Fels kommt. Gott schenke ihnen den Heiligen Geist der Gewissheit schenkt. Dabei, wissen Sie, beim Christentum, lassen Sie es nochmal sagen, geht es immer um eine doppelte Gewissheit. Die Gewissheit eines Christen ist eine zweischichtige. Es gibt die objektive Gewissheit und die subjektive Gewissheit. Wenn ich nur ein deutsches Wort dafür hätte. Also, objektive Gewissheit. Das heißt, ich bin ganz gewiss, dass Sie allen Tisch zu Hause haben. Ne? Das weiß ich. Aber ich gedenke, von diesem Tisch keinen Gebrauch zu machen. Freuen Sie sich. Ich werde mich nicht dran setzen und nicht daran schreiben und nichts. Er geht mich nichts an. Ich bin ganz gewiss, objektiv gewiss, dass es jetzt Weltraumraketen gibt. Aber ich fahre nicht mit. Verstehen Sie, ich werde nicht damit abhauen. Betreue ich auf der Kanzel bleiben. Das heißt, objektive Gewissheit ist zweimal zwei, dass eine Sache wahr ist, ganz egal, wie ich mich dazu stelle, auch wenn ich keinen Gebrauch davon mache, das objektive Gewissheit. Petrus hatte die objektive Gewissheit. Ich bin gewiss, dass Gott den Mann Jesus zum Herrn der Welt und zum Christus gemacht hat. Das ist wahr, ob es die Welt annimmt oder nicht. Das ist wahr, wenn ich selber nicht glaube, sagt Petrus. Das ist objektiv wahr. Aber meine Freunde, das ist nur die eine Hälfte der christlichen Gewissheit. Die subjektive Gewissheit ist, ich bin gewiss, dass Gott Jesus zu meinem Herrn und für mich zum Heiland gemacht hat. Und ich habe ihn aufgenommen und er hat mich angenommen. Haben Sie diese Gewissheit? Ich habe Jesus aufgenommen. Haben Sie die Gewissheit, er hat mich angenommen? Bitte ruhen Sie nicht, bis Sie sie haben. Es ist kein vergebliches Unterfangen, denn der Geist Gottes ist hier in der Welt und zieht darauf, solche ihres Heils gewisse Christen zu machen. Ich habe ihn aufgenommen und er hat mich angenommen. Gott schenke uns so ein Pfingstfest, wissen Sie, das uns in alle Wahrheit und alle Gewissheit hineinführt. Wir wollen beten. O Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern. Mit deiner Kraft begleite das Zeugnis von dem Herrn. Amen.
Glaubens Geist der Stärke, yes, Geist,